einen Blick in die Bibel wirft, dann kann man über solche und ähnliche Aussagen stolpern oder man kann auch drüber hinweglesen. Vielleicht verschaffst du mal einen kurzen Überblick. Das ist einfach eine ganz kleine Auswahl an Bibelversen, die ich mal so rausgesucht habe, wo es um das Thema Anbetung, wo es um das Thema Loben geht. Und da sind das schon, also je nachdem, mit was für einer Brille ich das lese, kommen da unterschiedliche Gefühle in mir vor. Also ich nehme mal den einen da oben links und dort den Herrn, deinen Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Ja, jetzt bist du christlich sozialisiert, hast du diesen Vers auch schon ein paar Mal gehört und denkst, ja, das soll ich tun, das ist jetzt mein Auftrag, das mache ich. Und vielleicht hast du auch schon erlebt, hey, Gott ist großartig und deswegen tue ich das auch gerne. Aber wenn du jetzt mal diese christliche Brille und dein Erkenntnis vielleicht, die du ja auch hast, beiseite tust und dann diese Verse liest und in die Bibel reinschaust, dann magst du denken, was? Warum soll ich das machen? Vielleicht bist du auch gar kein Christ und liest das und hörst irgendwas, na, den Herrn anbeten, man soll ihm dienen, man soll ihm zusingen. Was soll das denn? Also wenn irgendein Mensch, sei es ein König oder ein Präsident, so eine Verlautbarung von sich geben würde, ihr sollt mich loben, dann würden alle denken so, okay, was stimmt bei dem nicht? Was ist in der Kindheit schiefgegangen? Hat der irgendwie ein Minderwertigkeitsproblem? Hat der irgendwelche Komplexe und wahrscheinlich auch nicht zu kleine? Was soll das Ganze? Was soll das, dass Gott so oft in der Bibel sagt, dass wir ihn loben, dass wir ihn anbeten sollen? All diese Aufforderungen, was soll das? Hat Gott sich irgendwie Menschen geschaffen, so als Publikum, die ihm zujubeln? Ist sein Tag sonst schlecht, wenn wir das sonntags nicht machen, dann läuft die Woche nicht, die haben mir nicht laut genug applaudiert. Gott, was soll das? Warum, habe ich mich gefragt, ist Gott so scharf auf Anbetung? Was denkt er sich dabei? Weil ich glaube, Gott hat es ja nicht nötig, oder? Also, ja, wir sind alle fromm, ich weiß, keiner würde sagen, Gott hat es nötig, von uns gelobt zu werden und angebetet zu werden. Und der muss auch nicht hören, wie großartig er ist. Also wenn wir uns so menschlich dort hineinversetzen und sowas lesen würden, wenn ein Mensch sowas sagt, dann würden wir denken, okay, der hat es irgendwie nötig. Der braucht die Bestätigung immer wieder, dass jemand kommt und sagt, ja, das hast du aber großartig gemacht, was für tolle Werke und da hast du auch noch die Welt geschaffen und wir machen Gott groß, als ob er nicht schon groß wäre. Hat Gott das wirklich nötig? Warum macht er das? Sondern dann hörst du vielleicht noch so Sätze wie, unsere erste Berufung ist es, Gott anzubeten. Oh, das klingt schön fromm. Da hat Gott sich dieses Publikum erschaffen, das ihm zujubelt. Wie im Fußballstadion, wenn die Tore geschossen werden, weil ohne die 80.000 im Stadion geht es einfach nicht. Und Gott hat sich einfach ein paar mehr geschaffen, ganz viele auf der Welt. Und die sollen ihn alle anbeten und zujubeln. Ich meine, bei Menschen hätten wir ja diese Erklärungsansätze, ne? Also da sind die inneren Antreiber, warum sie das tun. Aber Gott muss sich doch irgendwas dabei gedacht haben. Wenn er das in der Bibel auch noch so häufig niederschreiben lässt. Aber was ist denn der Grund dafür? Warum willst du von mir angebetet werden? Weil das ist eine sehr persönliche Frage eigentlich. Nicht nur, warum ist Gott scharf auf Anbetung? Ich habe es nur etwas provokant formuliert. Du kannst auch sagen, warum ist Gott Anbetung wichtig? Das hat ja erstmal etwas Allgemeines, aber wenn ich dann einen Schritt weitergehe, hat es auf einmal etwas sehr Persönliches. Warum will Gott von mir angebetet werden? Jeder Einzelne, der hier sitzt, könnte sich ja mal die Frage stellen, warum will Gott von mir angebetet werden? Warum fordert er dazu auf? Wir haben in der letzten Woche hat Samuel Scharf aus Wuppertal die Predigtreihe, finde ich, ziemlich genial eröffnet und er hat etwas darüber gesagt, so, wenn du Gott nicht preisen wirst, wenn du Gott nicht loben wirst, dann werden es die Steine tun. Und er hatte unterschiedliche Steine, die Geschichten erzählt haben von dem, was Gott getan hat. Und seine Quintessenz war, hey, du hast etwas in deinem Leben erlebt, was Grund ist, Gott zu loben. Es ging ganz stark um dich. Und man könnte jetzt so ein Dreieck aufzeichnen, wenn es um Anbetung geht. Da stellt sich einmal die Frage nach dem Du, welchen Part spiele ich, welchen Part spielst du bei Anbetung? Man kann sich auch die Frage stellen, welchen Part spielen wir, also die Gemeinde eigentlich bei Anbetung, welche Wechselwirkungen gibt es dort? Und dann kann man sich die Frage stellen, ja, was ist eigentlich Anbetung bei Gott? Warum will der das eigentlich? Was ist sein Hintergedanke dabei? Warum ist ihm das so wichtig? In diesem Dreieck bewegen wir uns. Sammy hat einen ganz starken Schwerpunkt gelegt auf du. Was hat das mit dir zu tun? Und ich möchte heute mit uns draufschauen, was hat das eigentlich mit Gott zu tun? Das ist unsere Predigtreihe. Ich denke, es ist gut, erstmal einen kleinen Überblick nochmal zu nehmen und in die Bibel reinzuschauen, wenn wir diese Frage beantworten wollen, was ist Anbetung überhaupt? Und jetzt kannst du mal deinen Nachbarn fragen, weil ich glaube, wir haben eine ganze Menge an Definitionen, was Anbetung ist. Und jetzt frag ihn doch mal so, hey, was verstehst du eigentlich unter Anbetung? Und wenn du sagst, boah, mir fällt gerade nichts ein, dann habe ich einen Satz für dich, den darfst du ihm antworten, nämlich, ich habe gerade keine Definition, aber ich höre mir deine gerne an. Das entspannt, oder? Jetzt, was ist Anbetung für deinen Nachbarn? Können wir die Top 10 mal aufschreiben? Anbetung sonntags morgens 20 Minuten Lobpreis. Gott ehren mit allem, was ich tun. Anbetung als Lebensstil. 24 Stunden am Tag, auch dann, wenn ich schlafe. Gottes Werke zu bestaunen, ist für mich Anbetung. Sich über Gottes Taten freuen oder dann, wenn wir die guten Geschichten miteinander teilen, im Team oder in der Kleingruppe oder im Gottesdienst, dann anbete ich doch Gott. So durch das, was er in meinem Leben getan hat, wenn ich das erzähle. In Form von Liedern, Gott in all dem zu sehen, was mich umgibt, das ist doch auch schon Anbetung. Gott in dem Nächsten zu sehen, Gott in der Schöpfung zu erkennen, all das hat doch etwas mit Anbetung zu tun, oder nicht? Wir fassen manchmal sehr, sehr viel darunter. Manchmal haben wir sehr exklusive Bilder, was Anbetung denn ist, haben ein bestimmtes Bild davon. Und ich habe gedacht, lass uns mal auf die Grundlage zurückkommen, was Anbetung wohl ist, was die Bibel an der Stelle auch dazu sagt, um dann darauf zu kommen, warum Gott so scharf auf Anbetung ist. So das erste Mal, wo das Wörtchen Anbetung tatsächlich in der Bibel vorkommt, findet sich in der Geschichte von Abraham und Isaak. Isaak war der Sohn von Abraham, der zieht los und das ist eine ziemlich krasse Geschichte, die müsste es, wenn man sie anreißt, eigentlich schon ganz erzählen und auch auslegen, weil ansonsten hat man ein falsches Bild, tue ich aber nicht. Das selber nachlesen, weil Gott fordert Abraham auf, opfer deinen Sohn. Und dann sagt Abraham, er zieht los und geht auf den Berg und sagt vorher zu seinen Dienern, ich und mein Sohn, wir werden losziehen, werden Gott anbeten und dann werden wir zurückkommen. Das ist die erste Anbetungsgeschichte, auch wenn wir vorher andere Formen von Anbetung auch finden in der Bibel, zum Beispiel bei Kain und Abel, wo es um Opfer geht. So, am Ende opfert Isaak nicht, ne? Also, lies selber nach. Das erste Mal, wo das vorkommt. Aber es finden sich ganz, ganz viele Geschichten, ganz, ganz viele Verse über Anbetung in der Bibel und ein Haufen Wörter, die im Hebräischen gebraucht werden für das Wörtchen Anbetung. Also da haben wir Deutschen uns das einfach gemacht. Wir sind da vielleicht etwas verkürzt in unserer Sprache. Wir haben das alles gepackt, in den Trichter oben reingeworfen und unten kam Anbetung raus. Zack. Alles so hebräische Begriffe. Alex wird nächste Woche auch sagen, wie man sie richtig ausspricht. Das ist mir verwehrt geblieben in meinem Leben bisher. Oder ich war zu faul, es zu lernen, je nachdem, welche Betrachtungsweise man hat. Aber da stecken so Sachen drin, zum Beispiel das Wörtchen Halal hat etwas damit zu tun, von etwas zu schwärmen, etwas lautstark zu feiern. Das ist etwas richtig Enthusiastisches. Da feiert jemand, da jubelt jemand, das ist nicht leise, daher kommt dieses Wörtchen auch Halleluja. Also richtig laut, lautstark, tobend, das machst du nicht allein in deinem Kämmerlein. Okay, das ist ein Begriff für Anbetung. Dann gibt es das Wörtchen Schabach. Das hat mit einem Triumphschrei zu tun. Also wenn ein König damals nach Hause kam und er war siegreich in der Schlacht, also hatte gewonnen, dann war das ganze Volk da und sie haben alle gejubelt und gesagt, yeah, cool, wir haben gewonnen. Und die anderen haben den Kürzeren gezogen. Dieser heimkehrende König, der wurde laut und enthusiastisch begrüßt, wenn er zurückkommt. Das war eine fette Feier. Das sind so zwei Aspekte. Oder Zamar, das finde ich persönlich sehr cool. Das hat etwas einfach mit freudiger Musik zu tun. Da muss noch nicht mal irgendwie Gesang bei sein, sondern da geht es um Anbetung, nur indem ich ein Instrument spiele. Mache ich jetzt, ich spiele jetzt 10 Minuten Schlagzeug. Das heißt, du kannst, wenn Gott dir etwas an Gabe gegeben hat, Schlagzeug zu spielen oder was auch immer für ein Instrument, nur indem du das tust, Gott anbeten. Auch das gibt es in der Bibel. Da muss nicht mal ein frommer Text drüber gelegt sein. Deswegen gibt es auch Gitarren-Solos, die ich so cool finde. Dann gibt es noch dieses Wörtchen Tehillah. Da steckt Halal ein Stückchen mit drin. Das ist ein singendes Loblied, eine Lobrede. Da steckt auch etwas Prophetisches drin. Das, was wir auch in Epheser 5 finden, wo es darum geht, sich prophetische Dinge auch etwas an Lehre zuzusingen. So, ihr seht, allein das ist schon sehr, sehr vielfältig. Und Alex hat mir vorhin verraten, es gibt noch viel, viel mehr Begriffe, je nachdem, wie man zählt. Aber das erzählt sie dann nächste Woche. Das wird großartig, da dürfen wir uns jetzt schon drauf freuen. Aber wir sehen, allein im Alten Testament gibt es so eine Bedeutungsvielfalt von Anbetung, die unterschiedlichsten Facetten, aber sie geben uns doch noch keine Antwort darauf, warum Gott so scharf auf Anbetung ist. Es ist ja nur eine Idee davon zu kriegen, wie sowas sein kann. Es hat etwas mit einer Ausdrucksform zu tun, auch dass man seine Hände hebt, auch das ist da drin, mit welcher Haltung ich das Ganze tue, ob ich es laut oder leise tun kann. Also Anbetung ist auf jeden Fall nicht nur sonntagsvormittag 20 Minuten zu singen, sondern Anbetung ist wesentlich breiter. Und dann schauen wir mal ins Neue Testament, wo ja nun nicht der Psalmschreiber ein fettes Buch reingesetzt hat, der David, ne, und hat gesagt, oh, das ist das Gesangsbuch. Nein, sondern da gibt es noch andere Dinge. Und es ist im Kern immer wieder etwas, wo wir sehen, wie Jesus mit bestimmten Dingen umgeht. Und es gibt eine interessante Geschichte aus Johannes 4, die uns dort berichtet wird. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, möchte eigentlich zu irgendeinem Ort. Und normalerweise war es so zur damaligen Zeit als Jude, dass du ein bestimmtes Gebiet ordentlich umlaufen hast. Also selbst wenn du da auf die andere Seite dieses Gebietes musstest, bist du nicht quer durchgelaufen, sondern mit einem großen Bogen drumherum gemacht. Das war Samarien, weil diese Leute, die haben es nicht so richtig ernst genommen mit Gott. Dem bist du irgendwie aus dem Weg gegangen und alles, was sie so getan haben, war nicht so gut. Du hast also dort eher das Weite gesucht. Aber Jesus, provokativ wie er war, macht was? Er läuft genau durch diesen Ort und setzt sich dort auch noch hin an einen Brunnen, weil er durstig ist. War ganz schön heiß da, seine Jungs sind unterwegs, gehen ein bisschen einkaufen, ein bisschen was zu essen holen. Und Jesus sitzt da und möchte eigentlich etwas zu trinken haben. Und dann kommt eine Frau, eine Samaritanerin, und Jesus sagt zu ihr, das, was man schon mal gar nicht gemacht hat, also Männer mit Frauen reden, so in der Öffentlichkeit, ging damals nicht. Und dann auch noch ein Jude mit einer Samaritanerin ging auch nicht. Auch da knallt Jesus wieder gegen jegliche Regel und sagt zu ihr, Frau, gib mir etwas zu trinken. Gib mir etwas Wasser. Sie war eh gerade gekommen, hatte ihre Krüge, hat da ein bisschen Wasser geschöpft. Und Jesus sagt, gib mir etwas zu trinken. Und diese Frau ist überrascht. Sie hat irgendwie erkannt, okay, dieser Mann, der ist ein Jude, warum spricht er mich überhaupt an? Was machst du da? Warum redest du mit mir? Und Jesus antwortet darauf, gar nicht so als Erklärung, so ich erkläre dir jetzt, ich bin der Sohn Gottes und ich habe alle Menschen lieb und deswegen rede ich auch mit dir. Nein, er sagt, wenn du wüsstest, wer wirklich Wasser des Lebens hat, dann würdest du mich fragen. Also er geht auf eine ganz andere Spur und sagt, guck mal, es geht um mich. Und die Frau ist irgendwie neugierig und denkt sich, okay, jeden Tag dahin laufen und Wasser holen und Jesus erzählt etwas davon, dass ich nie wieder Wasser holen müsste. Jesus verspricht irgendwie so ein Soda-Automat oder so, hat sie wahrscheinlich im Kopf gehabt, und denkt sich, ja, super, will ich haben. Die Leitung nach Hause, Wasserhahn auf, Wasser des Lebens, brauche ich. Also die hat überhaupt nicht geblickt, um was es Jesus wirklich ging. Wir auch, hätten wir glaube ich auch nicht. Ne? Und sie sagt, ja, gib mir dieses Wasser des Lebens. Und Jesus sagt dann zu ihr, okay, geh nach Hause, hol deinen Mann. Warum Jesus? Also auch das ist schon wieder, ich glaube, die haben einfach Texte ausgelassen, um uns ein bisschen Spannung zu erhalten. Sag ich, geh nach Hause und hol deinen Mann. Auf der einen Seite bietet er ihr Leben an und auf der anderen Seite ist er gerade auf dem Weg, sie mit etwas zu konfrontieren, was in ihrem Leben nämlich nicht stimmt. Weil diese Frau, die war recht bekannt und zwar nicht für ihre Kochkünste. sie nahm es mit der Treue nicht ganz so genau. Und sie sagt dann zu Jesus, ich habe keinen Mann. Und sagt Jesus, ja stimmt. Du hattest 5 Männer und der jetzige ist gar nicht deiner. Ja, okay. Jesus konfrontiert sie auf einmal mit dem, was in ihrem Leben nicht richtig ist, was nicht läuft. Und sie hat einen Erkenntnismoment und merkt, okay, dieser Typ da vor mir, woher weiß er das? Der wohnt nicht in meinem Dorf, der kennt mich nicht. Der muss also ein Prophet sein, der muss mehr wissen über die Dinge, die ablaufen in meinem Leben, obwohl er nicht mein Nachbar ist, obwohl er mich eigentlich nicht kennt. Und das, was sie tut, ist, obwohl sie nicht 10 Jahre Theologie studiert hat, obwohl sie keinen moralisch einwandfreien Lebenswandel hat, dass sie eine theologische Diskussion mit Jesus anfängt. Dieser Knackpunkt, diese Streitfrage, wo beten wir eigentlich an? Ich will da jetzt nicht zu weit ausholen, aber die Juden hatten damals gesagt, hey, wir beten in Jerusalem an. Das ist der Ort, wo wir anbeten müssen. Das ist der Ort, wo wir hingehen müssen. So müssen wir es machen. Es geht um das Wie und um das Wo. Und diese Frau fragt, warum? Warum bestehen die Juden darauf, dass man in Jerusalem anbeten muss? Wir machen das hier an diesem Ort, auf diesem Hügel. Und da steigen wir mal ein in den Text. In Johannes 4, ab Vers 21. Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samaritaner wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau macht etwas Typisches. Nicht typisch Frau, sondern typisch Mensch, typisch Christ. Es geht um Anbetung und sie fängt an, darüber zu diskutieren, wie und wo man das macht. Das ist doch der richtige Ort, oder? Da müssen wir doch hingehen. Und warum können wir das nicht an diesem Ort machen? Und könnte die Musik nicht doch leiser sein? Und könnte die nicht ruhiger sein? Und könnte die nicht einen anderen Stil haben? Und warum klatschen nicht alle? Und warum sitzt man dabei? Oder warum steht man dabei? Und wir reden so viel über das Wie und vielleicht auch das Wo und ob die Lieder englisch sind oder nicht englisch, was auch alles seine Berechtigung an irgendeiner Stelle haben darf. Aber Jesus geht gar nicht darauf ein. Jesus gibt keine Antwort darauf, warum man denn in Jerusalem anbeten sollte. Der lässt sich auf diese Diskussion nicht ein. Er geht da drüber weg und sagt, ihr redet über das Drumherum der Anbetung. Aber es geht am Ende darum, wen du anbetest. Er sagt so etwas, ihr betet an, wen ihr nicht kennt oder wen ihr nicht richtig kennt. Die äußere Form kann stimmen. Du kannst hier sonntags morgens sitzen und die Hände heben, im Sitzen stehen. Aber weißt du, wen du anbetest? Du kannst es auch zu Hause tun und du kannst das Vaterunser 10-mal beten oder was auch immer. Aber weißt du, wen du anbetest? Weiß ich, wen ich anbete? Muss ich morgens knien? Darf ich sitzen? Darf ich stehen? Was auch immer zwischendurch auf der Autofahrt. Das sind alles Wie's und Wo's. Aber weiß ich, wen ich anbete? Jesus fragt sie oder sagt, ihr betet an, wen ihr nicht kennt. Anbetung ist nur möglich durch eine persönliche Beziehung zu Gott. Das ist das, was er ihr sagt. Anbetung ist etwas, was eine Beziehung beschreibt. Es geht darum, jemanden zu kennen oder auch am Ende jemanden näher kennenzulernen. Sehr deutlich wird das an diesem Begriff Anbetung, den wir dort auch im Neuen Testament im Deutschen einfach ganz einfach übersetzt haben mit Anbetung. Ein Wort, was wir alle selber ein bisschen füllen dürfen. Und im Griechischen steht da sowas wie proskyneo. Das beinhaltet, und dieses Wort ist echt spannend, beinhaltet sowas wie Zuküssen. Und gleichzeitig beinhaltet es Demut und Ehrerbietung, verbunden damit, sich vor jemandem niederzuwerfen, sich niederzuknien. Das Niederfallen eines Menschen auf sein Angesicht vor einem Höhergestellten. Und das ist das Bild, was die Menschen damals auch direkt vor Augen hatten. Wir ja nicht. Also wenn wir an Anbetung denken, haben wir nicht sofort ein Bild vor Augen. Das ist ein Bild, was uns völlig fremd ist. Und ich mag mal einen Freiwilligen nach vorne bitten. Oh, doch so viele. Mia. Diana ist auch schon da. Okay, Diana. Okay, wir malen jetzt mal das Bild vor Augen, ja? Du darfst dich einmal hinknien. Nee, vor mich. Also mich angucken, ja? Und den Kopf aus dem Boden. Den Kopf auf den Boden. Ganz runter und aus, also richtig nach außen gestreckt. Und die Hände, du musst noch einmal gucken, die Hände so übereinander und den Kopf so da drauf. Und einfach mal so 5 Sekunden verharren. Du kniest vor mir. Okay, ich glaube, 5 Sekunden sind rum. Bleib noch bitte hier vorne und steh bitte wieder auf. Weil das, bei mir löst es aus, sehr unangenehm. Mag ich gar nicht, weil wir sind auf Augenhöhe. Und dass jemand vor dir niederkniet, das passt nicht, das gebührt sich nicht. Aber wie hat sich das für dich angefühlt?
Unangenehm. Es war nicht erstmal mein Lieblingsstift. Aber es war nicht so comfortable, sozusagen.
Unangenehm. Dankeschön. So, das war nicht angemessen. Ja, also eine unangemessene Haltung. Ich habe das selber in meinem Büro gemacht, bei der Predigtvorbereitung unter der Woche und auch heute Morgen nochmal. Und zwar nicht in der Vorstellung, dass da meine Frau oder sonst irgendjemand vor mir steht, sondern die Vorstellung, dass Gott vor mir steht. Und das ist das Ding, was ich dir heute Morgen unbedingt mal mitgeben möchte, das zu Hause auszuprobieren. Da, wo nicht so ein Trubel ist, wo nicht 300 Leute zugucken, das ist ungünstig. Und wo du alleine bist, für dich. Alleine in einem Raum, um mal diese Haltung einzunehmen. Sagen, ich knie nieder vor jemandem, der höher gestellt ist. Den Kopf nach unten. Demütig. Jetzt magst du sagen, ja, ich habe das Bild gesehen, ich habe es in meinem Kopf verstanden. Okay, heißt irgendwas mit Niederwerfen, auch noch irgendwas mit Zuküssen. Aber das Interessante ist bei uns Menschen, wir verstehen so vieles im Kopf, aber das Spüren kommt manchmal nicht hinterher und das ins Herz fallen kommt nicht hinterher. Und wir sind sehr ganzheitlich geschaffen von Gott. Unser Körper und unser Geist sind eine Einheit, die funktionieren miteinander. Das funktioniert zum Beispiel auch so, wenn ich dir sagen würde, zu Beginn der Predigt oder auch jetzt, nick doch die ganze Zeit bitte. Also immer bestätigend nicken, so die ganze Predigt über. Da schüttelt jemand den Kopf. Wenn du das machen würdest, würdest du die positiven Dinge wesentlich stärker abspeichern. Du hättest hinterher, würdest du aus der Predigt rausgehen oder aus dem Gottesdienst, kannst du für alle möglichen Dinge machen. Mach das mal in der Schule, nick dem Lehrer immer zu. Und du erlebst das Ganze positiver. Und du schüttelst die ganze Zeit den Kopf, verschränkst die Arme und du wirst rausgehen und sagen, ja, das war heute nichts. Das ist eine Wechselwirkung. Und es ist sogar so, dass nicht nur wir unserem Kopf das sagen können und das gibt dann Ausdruck, so gestikulieren und Mimik. Ja, wenn ich mich freue, dann lache ich auch. Nein, es ist sogar so, wenn du anfängst zu lachen, dass du dich dann freust. Also es funktioniert in beide Richtungen, das haben Psychologen nachgewiesen. Und deswegen lade ich dich echt ein, dieses Experiment zu machen, weil es in deinem Körper etwas spüren lässt. Es dringt etwas zu deiner Seele, zu deinem Herzen vor, was einfach so im Kopf nicht so vonstatten geht. 1 zustimmendes Nicken. So, nun heißt es aber ja nicht nur niederzufallen vor jemandem, der höher steht als ich, sondern das heißt auch jemanden zuküssen. Man küsste jetzt nicht die Person, sondern man küsste die Hände als ein Zeichen davon, dass man den ganzen Boden küsste. Und das war ein Ausdruck nicht nur von dieser niederwürfigen Haltung, sondern von einer total persönlichen und intimen Beziehung. Du kannst niemanden küssen, auch wenn es in diesem Bild so passiert ist, aber eigentlich kannst du niemanden küssen, wenn du nicht etwas an Beziehung hast, wenn du nicht etwas an Nähe, an Intimität hast. Und dieses Bild drückt das so cool aus. Da ist eigentlich so eine Distanz. Da ist jemand, der höher gestellt ist als ich. Da ist jemand, vor dem ich mich niederwerfe. Und gleichzeitig hindert mich das nicht daran, Intimität und Beziehung mit dieser Person zu haben. Anbetung, und das ist mein Punkt für heute, Anbetung ist eigentlich eine Standortbestimmung. Eine Standortbestimmung, du bist Gott und ich bin es nicht. Diese Haltung und Anbetung ist ein Ausdruck davon, du bist Gott. Es hat etwas mit einem Gottesbild zu tun, es hat etwas mit Gotterkenntnis zu tun, etwas damit zu spüren, wer Gott ist. Ich kann fröhlich sagen, Gott ist der Herr in meinem Leben. Aber die Frage ist, am Ende bewegen mich Emotionen, auch Dinge zu tun, bestimmt zu handeln, etwas an mich heranzulassen. Und es hat etwas mit Selbsterkenntnis zu tun. Wer bin ich? Du bist Gott und ich bin es nicht. Und trotzdem, obwohl das so ein Unterschied ist, darf ich zu dir kommen. Trotzdem darf ich dir zuküssen. Gott wünscht sich, glaube ich, dass wir verstehen, dass er Gott ist, nicht einfach irgendein Mensch. Wenn wir darüber sprechen, dass Gott ein liebender Vater ist, wenn Jesus unser Freund ist, dann sind das alles menschliche Bilder. Jemand so kumpelhaft. Und ich glaube, das ist auch die eine Seite, zu wissen, hey, Jesus ist unser großer Bruder, Jesus ist unser Freund, Jesus steht an unserer Seite. Aber manchmal holt Gott das dann so weit runter zu uns, dass wir gar nicht mehr wissen, wer Gott eigentlich ist. Wie allmächtig Gott ist, wer Gott eigentlich ist, wie herrlich Gott ist, welche Autorität Gott hat, dass Gott eben nicht Mensch ist wie wir, sondern wir sind Menschen und er ist Gott. Und es bringt uns in eine neue Perspektive hinein, weil Gott dann größer, nicht nur größer erscheint, sondern wir etwas von seiner wirklichen Größe erkennen. Wir brauchen Gott nicht groß machen, sondern der Punkt ist, erkennen wir etwas von der Größe Gottes. Wir können sagen, ja, Gott ist groß und was er alles getan hat, aber Erkenntnis geht viel, viel tiefer in mein Herz hinein. Nicht nur das, was wir im Kopf abgespeichert haben, an guten Sprüchen, an Sätzen, sondern die Frage ist, diese Erkenntnis bohrt sich tief in mein Herz hinein. Gott ist groß und gleichzeitig ist es mir ermöglicht worden, in der Nähe Gottes zu sein, eine Beziehung mit Gott zu haben, Intimität mit Gott zu haben. Ich möchte mal ein Zitat vorlesen von Anselm von Grün, ein Benediktinerpater, und er schreibt etwas über Anbetung. Da heißt es, in der Anbetung versuche ich, allein auf meinen Gott zu schauen. Ich vergesse mich selbst, weil Gott mich ganz und gar ergriffen hat, weil er allein wichtig ist für mich. Das Paradox ist, dass ich im Vergessen meiner selbst ganz gegenwärtig werde, ganz echt, ganz ich selbst. In der Anbetung steht die Sehnsucht, endlich einmal frei zu sein vor mir selbst, frei zu sein von dem ständigen Kreisen um mich, von der Sucht, alles auf mich zu beziehen, überall etwas für mich haben zu wollen. So dieser Blick auf Gott klammert mich am Ende nie völlig aus, es macht etwas mit mir. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte, warum Gott so scharf auf Anbetung ist. Diese Standortbestimmung zu haben. Ich bin Gott, du bist es nicht und du brauchst es auch nicht sein. Aber es verändert mich. In der Apostelgeschichte wird eine Begebenheit erzählt von Paulus und Silas. Zwei harte Jungs, würde ich sagen, zumindest Paulus bei Silas. Okay, vielleicht hatte er auch weichere Seiten, aber Paulus war schon recht straight. Und die beiden sitzen im Knast. Ja, die haben ein bisschen zu viel gepredigt, zu viel des Guten. Nein, nicht zu viel, aber das gefiel den Leuten damals nicht. Und sie sind ins Gefängnis gesteckt worden und dann tun sie Folgendes. Da heißt in Apostelgeschichte 16, Vers 25, gegen Mitternacht, beteten Paulus und Silas. Nicht sonntags früh, gegen Mittag. Ich glaube, das macht jeder. Wenn du in so einer Situation bist, du sitzt im Knast, du sitzt in einer üblen Situation, ob du Christ bist oder nicht, du fängst an zu beten. Das ist der einzige Ausweg. Das Letzte, was du tun kannst, so gefühlt. Und da heißt es, und lobten Gott mit Liedern. Das Beten finde ich noch normal, aber sie lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Okay, es ist normal, in so einer Situation zu beten, aber warum kommen sie dazu, Gott in so einer Situation zu loben? Vielleicht waren die richtig begabt, die beiden, ja? Also Paulus und Silas und dann so zweistimmig Männerchoral oder... Sie lobten Gott. Vielleicht waren die auch ganz grausam. Also wenn ich jetzt anfangen würde zu singen, vielleicht waren die noch untalentierter als ich. Wie auch immer. Die Gefangenen hörten zu. Blieb auch nichts anderes übrig. Die konnten ja nicht weg. Aber ob sie begeistert waren oder nicht. Aber was bewegt sie dazu, Gott zu loben? Ich glaube, weil sie eine Idee davon hatten, wer Gott ist und was Gott schon mit ihnen getan hat. Wie Gott sich gezeigt hat. Aber in erster Linie, wer Gott ist. Und dass Gott größer ist als alle diese Situationen. Da, wo sie drinstecken mögen, war nicht die Umstände waren das Entscheidende, sondern ihr Bild davon, wer Gott ist. Ich glaube, die beiden zeigen uns, dass wir gerade in schwierigen Situationen, wo wir vielleicht sagen, hey, es dreht sich doch so ein bisschen um mich und ich mit meinen Problemen sagen können, hey Gott, Ich nehme diese Standortbestimmung vor. Du bist größer als all diese Dinge. Du bist größer als ich, als die Umstände, als das, was mich plagt. Du kommst an erster Stelle. Und ich glaube, dass das zur Folge haben wird, dass wir auch loben können nach dieser Standortbestimmung, so wie die beiden das tun. Paulus und Silas erlebten Erdbeben, das Gefängnis stürzte ein, sie waren frei. Und ich glaube, dieser Lobgesang macht ihnen bewusst, was sie für einen Gott haben. Die hatten ja schon eine ganze Menge mit Gott erlebt und in diesem Bewusstsein konnten sie beten und von Gott Dinge erwarten. Vielleicht so eine kleine Randnotiz, es waren zwei Männer, ne? Also Männer sind ja manchmal so, na, Emotionen, nichts für mich. Komm, Lobpreis, was für Frauen. Gibt's. Ist nicht so meins. Oder Anbetung oder diese Gefühlsduselei. Hey, das waren zwei Männer. Die saßen im Knast. Harte Jungs. Anbetung ist was für dich. Egal wie abgeklärt du sein magst. Vielleicht gerade für dich diese Übung mal zu nehmen, zu sagen, hey Gott, du hast mir ein Herz und du hast mir eine Seele geschenkt. Und die kann ich spüren. So als kleine Randnotiz. Weil das Harte beiseite zu legen und Gott in der Intimität zu suchen. Wenn Anbetung kein großer Bestandteil meines Lebens ist, wird meine Sicht auf Gott immer eingeschränkt sein. Wenn meine Anbetung daraus besteht, sonntags morgens 20 Minuten zu singen, was Anbetung sein kann, dann ist es cool. Aber wenn Anbetung nicht ein Bestandteil meines Lebens ist, Anbetung in Form von Standortbestimmung, dann werde ich aber immer einen kleinen Gott vor Augen haben. Und entsprechend wird auch mein Glaube klein sein. Ich glaube, dass Anbetung etwas mit meinem Glauben zu tun hat, wie groß oder wie klein mein Glaube ist. Wie groß der Glaube an diesen großen Gott ist. Oder wie klein und freundschaftlich mein Gott ist. Wie wenig mächtig er sein mag. Im Psalm 103 tut David etwas, was ich vorhin meinte mit, du kannst dich freuen. Und dann lachst du auch oder du fängst an zu lachen und hinterher freust du dich auch. Paulus sagt im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele. Das schreibt er in einer Situation, wo er von Saul verfolgt wird. Der hatte keinen Grund zu loben. Der hatte keinen Grund, sich zu freuen und vor allen Dingen nicht seine Seele. Ich glaube, die war eher betrübt. Aber er befiehlt es ihr, sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Ihm war nicht danach, Gott freudig zu loben. Das glaube ich nicht. Aber dann kann er auch singen und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da gibt es eine Geschichte, die Gott schon mit mir geschrieben hat, auf die ich mich auch immer wieder berufen darf. Aber ich kann meiner Seele befehlen, tu das jetzt. Geh und lobe diesen Herrn. Nimm diese Standortbestimmung vor. Und daraus werde ich Kraft und Vertrauen für die nächste Zeit gewinnen. Vielleicht mag die Band mal nach vorne kommen. Wollen wir uns gleich noch eine Zeit nehmen, wo wir gemeinschaftlich anbeten wollen. So, und vielleicht machen wir nicht die Übung daraus, dass wir alle auf die Knie fallen, weil ich glaube, es gibt Dinge in so einem Gottesdienst, die kann man da machen, aber ich glaube, so eine Gruppenübung wäre nicht so wahnsinnig effektiv. Und ich glaube auch, dass gewisse Dinge, wie zu Hause, einige Dinge gehören ins Schlafzimmer, andere ins Wohnzimmer. Und bestimmte Dinge ist es gut, alleine zu Hause zu machen. Wenn du es unbedingt machen musst und sagst, hey Gott, das ist der Punkt, der mich getroffen hat, das möchte ich dir ausdrücken, darfst du es auch, okay? Aber wo wir uns diese Zeit nehmen und diese Standortbestimmung vornehmen. Du bist Gott und ich bin es nicht. Aber trotz dieser eigentlich immensen Distanz, die da ist, darf ich trotzdem zu dir kommen, ich darf dir zuküssen. Ich darf diese Intimität mit dir haben. Ich mag so englische Wörter mittelmäßig. Worship oder worshipen war nie so ein Begriff, den ich besonders toll fand. Dieses Wörtchen hat aber auch, heute habe ich es mit Wortbedeutung, ne? Kommt eigentlich von worth und ship. Jemanden die größte Ehre zuteil werden zu lassen. Jemanden den ersten Rang zu geben, jemanden diesen Wert zuzuschreiben. Und das ist das, warum wir das Sonntag für Sonntag auch tun. Nämlich zu sagen, wir setzen diesen Punkt, nicht erst wir, sondern zuerst Gott. Deswegen möchte ich euch einladen, lasst uns nochmal diese Zeit nehmen. Zwei Lieder hat die Band noch vorbereitet, um diese Standortbestimmung vorzunehmen. Gott, du zuerst, und daraus folgen die anderen Dinge.